ARD.
Danke, sagte K., das sind offene Worte. Und ich glaube Ihnen vollkommen. So unsicher ist also meine Stellung. Und damit zusammenhängt auch die Stellung Friedas. Nein! Rief die Wirtin wütend dazwischen. Friedas Stellung hat in dieser Hinsicht gar nichts mit ihrer zu tun. Frieda gehört zu meinem Haus. Und niemand hat das Recht, ihre Stellung hier eine unsichere zu nennen.
Gut, gut, sagte K. Ich gebe Ihnen auch darin recht. Besonders, da Frieda aus mir unbekannten Gründen zu viel Angst vor Ihnen zu haben scheint, um sich einzumischen. Bleiben wir also vorläufig nur bei mir. Meine Stellung ist höchst unsicher, das leugnen Sie nicht, sondern strengen sich vielmehr an, es zu beweisen. Wie bei allem, was Sie sagen, ist auch dieses nur zum größten Teil richtig, aber nicht ganz. So weiß ich zum Beispiel von einem recht guten Nachtlager, das mir freisteht.
»Wo denn? Wo denn?«
riefen Frieda und die Wirtin, so gleichzeitig und so begierig, als hätten sie die gleichen Beweggründe für ihre Frage. »Bei Barnabas«, sagte K.
»Die Lumpen«, rief die Wirtin, »die abgefeimten Lumpen, bei Barnabas. Hört ihr?«
Und sie wandte sich nach der Ecke. Die Gehilfen aber waren schon längst hervorgekommen und standen Arm in Arm hinter der Wirtin, die jetzt, als brauche sie einen Halt, die Hand des einen ergriff.
»Hört ihr, wo sich der Herr herumtreibt, in der Familie des Barnabas? Freilich, dort bekommt er ein Nachtlager. Ach, hätte er es doch lieber dort gehabt als im Herrenhof. Aber wo wart denn ihr?«
»Frau Wirtin«, sagte K., noch ehe die Gehilfen antworteten, »es sind meine Gehilfen. Sie aber behandeln sie so, wie wenn es ihre Gehilfen, aber meine Wächter wären. In allem anderen bin ich bereit, höflichst über ihre Meinungen zumindest zu diskutieren, hinsichtlich meiner Gehilfen aber nicht, denn hier liegt die Sache doch zu klar. Ich bitte Sie daher, mit meinen Gehilfen nicht zu sprechen, und wenn meine Bitte nicht genügen sollte, verbiete ich meinen Gehilfen, Ihnen zu antworten.«
»Ich darf also nicht mit euch sprechen«, sagte die Wirtin, und alle drei lachten.
Die Wirtin spöttisch, aber viel sanfter, als K. es erwartet hatte, die Gehilfen in ihrer gewöhnlichen, viel und nichts bedeutenden, jede Verantwortung ablehnenden Art.
»Werde nur nicht böse«, sagte Frieda. »Du musst unsere Aufregung richtig verstehen. Wenn man will, verdanken wir es nur Barnabas, dass wir jetzt einander gehören. Als ich dich zum ersten Mal im Ausschank sah, du kamst herein, eingehängt in Olga, wusste ich zwar schon einiges über dich, aber im Ganzen warst du mir doch völlig gleichgültig. Nun, nicht nur du warst mir gleichgültig, fast alles war mir gleichgültig. Ich war ja auch damals mit vielem unzufrieden und manches ärgerte mich, aber was war das für eine Unzufriedenheit und was für ein Ärger? Es beleidigte mich zum Beispiel einer der Gäste im Ausschank. Sie waren ja immer hinter mir her. Du hast die Burschen dort gesehen. Es kamen aber noch viel ärgere. Klamms Dienerschaft war nicht die ärgste. Also, einer beleidigte mich. Was bedeutete mir das? Es war mir, als sei es vor vielen Jahren geschehen oder als sei es gar nicht mir geschehen oder als hätte ich es nur erzählen hören oder als hätte ich selbst es schon vergessen. Aber ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es mir nicht einmal mehr vorstellen. So hat sich alles geändert, seitdem Klamm mich verlassen hat.«
Und Frieda brach ihre Erzählung ab. Traurig senkte sie den Kopf. Die Hände hielt sie gefaltet im Schoß.
»Sehen Sie?«
rief die Wirtin. Und sie tat es so, als spreche sie nicht selbst, sondern leihe nur Frieda ihre Stimme. Sie rückte auch näher und saß nun knapp neben Frieda.
»Sehen Sie nun, Herr Landvermesser, die Folgen Ihrer Taten und auch Ihre Gehilfen, mit denen ich ja nicht sprechen darf, mögen zu Ihrer Belehrung zusehen. Sie haben Frieda aus dem glücklichsten Zustand gerissen, der ihr je beschieden war. Und es ist Ihnen vor allem deshalb gelungen, weil Frieda mit ihrem kindlich übertriebenen Mitleid es nicht ertragen konnte, dass Sie an Olgas Armen hingen und so der Barnabaschen Familie ausgeliefert schienen. Sie hat sie gerettet und sich dabei geopfert. Und nun, da es geschehen ist und Frieda alles, was sie hatte, eingetauscht hat für das Glück, auf ihrem Knie zu sitzen, nun kommen sie und spielen es als ihren großen Trumpf aus, dass sie einmal die Möglichkeit hatten, bei Barnabas übernachten zu dürfen. Damit wollen sie wohl beweisen, dass sie von mir unabhängig sind. Gewiss, wenn sie wirklich bei Barnabas übernachtet hätten, wären sie so unabhängig von mir, dass sie im Nu aber allerschleunigst mein Haus verlassen müssten.
»Ich kenne die Sünden der Barnabaschen Familie nicht«, sagte K., während er Frieda, die wie leblos war, vorsichtig aufhob, langsam auf das Bett setzte und selbst aufstand. »Vielleicht haben Sie darin recht. Aber ganz gewiss hatte ich recht, als ich Sie ersucht habe, unsere Angelegenheiten, Friedas und meine, uns beiden allein zu überlassen. Sie erwähnten damals etwas von Liebe und Sorge. Davon habe ich dann aber weiter nicht viel gemerkt, desto mehr aber von Hass und Hohn und Hausverweisung. Sollten Sie es darauf angelegt haben, Frieda von mir oder mich von Frieda abzubringen, so war es ja recht geschickt gemacht. Aber es wird Ihnen doch, glaube ich, nicht gelingen. Und wenn es Ihnen gelingen sollte, so werden Sie es, erlauben Sie auch mir einmal eine dunkle Drohung, bitter bereuen. Was die Wohnung betrifft, die Sie mir gewähren, Sie können damit nur dieses abscheuliche Loch meinen, so ist es durchaus nicht gewiss, dass Sie es aus eigenem Willen tun. Vielmehr scheint darüber eine Weisung der gräflichen Behörde vorzuliegen. Ich werde nun dort melden, dass mir hier gekündigt worden ist. Und wenn man mir dann eine andere Wohnung zuweist, werden Sie wohl befreit aufatmen, ich aber noch tiefer. Und nun gehe ich in dieser und in anderen Angelegenheiten zum Gemeindevorstand. Bitte nehmen Sie sich wenigstens Friedas an, die Sie mit Ihren sozusagen mütterlichen Reden übel genug zugerichtet haben. Dann wandte er sich an die Gehilfen. »Kommt«, sagte er, nahm den Klammschen Brief vom Haken und wollte gehen. Die Wirtin hatte ihm schweigend zugesehen. Erst als er die Hand schon auf der Türklinke hatte, sagte sie, »Herr Landvermesser, noch etwas gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Denn welche Reden Sie auch führen mögen und wie Sie mich auch beleidigen wollen, mich, alte Frau, so sind Sie doch Friedas künftiger Mann. Nur deshalb sage ich es Ihnen, dass Sie hinsichtlich der hiesigen Verhältnisse entsetzlich unwissend sind. Der Kopf schwirrt einem, wenn man Ihnen zuhört. Und wenn man das, was Sie sagen und meinen, in Gedanken mit der wirklichen Lage vergleicht. Zu verbessern ist diese Unwissenheit nicht mit einem Male und vielleicht gar nicht. Aber vieles kann besser werden, wenn Sie mir nur ein wenig glauben und sich diese Unwissenheit immer vor Augen halten. Sie werden dann zum Beispiel sofort gerechter gegen mich werden und zu ahnen beginnen, was für einen Schrecken ich durchgemacht habe. Und die Folgen des Schreckens halten noch an, als ich erkannt habe, dass meine liebste Kleine gewissermaßen den Adler verlassen hat, um sich der Blindschleiche zu verbinden. Aber das wirkliche Verhältnis ist ja noch viel schlimmer. Und ich muss es immerfort zu vergessen suchen, sonst könnte ich kein ruhiges Wort mit Ihnen sprechen. Ach, nun sind Sie wieder böse. Nein, gehen Sie noch nicht. Nur diese Bitte hören Sie noch an. Wohin Sie auch kommen, bleiben Sie sich dessen bewusst, dass Sie hier der Unwissendste sind. Und seien Sie vorsichtig. Hier bei uns, wo Friedas Gegenwart Sie vor Schaden schützt, mögen Sie sich dann das Herz freischwätzen. Hier können Sie uns dann zum Beispiel zeigen, wie Sie mit Klamm zu sprechen beabsichtigen. Nur in Wirklichkeit, bitte, bitte, tun Sie's nicht. Sie stand auf, ein wenig schwankend vor Aufregung, ging zu K., fasste seine Hand und sah ihn bittend an. »Frau Wirtin«, sagte K., »ich verstehe nicht, warum Sie wegen einer solchen Sache sich dazu erniedrigen, mich zu bitten. Wenn es, wie Sie sagen, für mich unmöglich ist, mit Klamm zu sprechen, so werde ich es eben nicht erreichen, ob man mich bittet oder nicht. Wenn es aber doch möglich sein sollte, warum soll ich es dann nicht tun? Besonders da dann mit dem Wegfall Ihres Haupteinwandes
auch Ihre weiteren Befürchtungen sehr fraglich werden. Freilich, unwissend bin ich. Die Wahrheit bleibt jedenfalls bestehen, und das ist sehr traurig für mich. Aber es hat doch auch den Vorteil, dass der Unwissende mehr wagt. Und deshalb will ich die Unwissenheit und Ihre gewiss schlimmen Folgen gerne noch ein Weilchen tragen, solange die Kräfte reichen. Diese Folgen aber treffen doch im Wesentlichen nur mich. Und deshalb vor allem verstehe ich nicht, warum Sie bitten. Für Frieda werden Sie doch gewiss immer sorgen. Und verschwinde ich gänzlich aus Friedas Gesichtskreis, kann es doch in Ihrem Sinn nur ein Glück bedeuten. Was fürchten Sie also? Sie fürchten doch nicht etwa, dem Unwissenden scheint alles möglich. Hier öffnete K. schon die Tür. Sie fürchten doch nicht etwa für Klamm? Die Wirtin sah ihm schweigend nach, wie er die Treppe hinabeilte und die Gehilfen ihm folgten. Das fünfte Kapitel. Die Besprechung mit dem Vorsteher machte K., fast zu seiner eigenen Verwunderung, wenig Sorgen. Er suchte es sich dadurch zu erklären, dass nach seinen bisherigen Erfahrungen der amtliche Verkehr mit den gräflichen Behörden für ihn sehr einfach gewesen war. Das lag einerseits daran, dass hinsichtlich der Behandlung seiner Angelegenheit offenbar ein für allemal ein bestimmter, äußerlich ihm sehr günstiger Grundsatz ausgegeben worden war, und andererseits lag es an der bewunderungswürdigen Einheitlichkeit des Dienstes, die man besonders dort, wo sie scheinbar nicht vorhanden war, als eine besonders vollkommene ahnte. K. war, wenn er manchmal nur an diese Dinge dachte, nicht weit davon entfernt, seine Lage zufriedenstellend zu finden, obwohl er sich immer nach solchen Anfällen des Behagens schnell sagte, dass gerade darin die Gefahr lag. Der direkte Verkehr mit den Behörden war ja nicht allzu schwer, denn die Behörden hatten, so gut sie auch organisiert sein mochten, immer nur im Namen entlegener, unsichtbarer Herren entlegene, unsichtbare Dinge zu verteidigen, während K. für etwas lebendigst Nahes kämpfte, für sich selbst. Überdies, zumindest in der allerersten Zeit, aus eigenem Willen, denn er war der Angreifer. Und nicht nur er kämpfte für sich, sondern offenbar noch andere Kräfte, die er nicht kannte, aber an die er nach den Maßnahmen der Behörden glauben konnte. Dadurch nun aber, dass die Behörden K. von vornherein in unwesentlichen Dingen, um mehr hatte es sich bisher nicht gehandelt, weit entgegenkamen, nahmen sie ihm die Möglichkeit kleiner, leichter Siege und mit dieser Möglichkeit auch die zugehörige Genugtuung und die aus ihr sich ergebende, gut begründete Sicherheit für weitere, größere Kämpfe. Stattdessen ließen sie K., allerdings nur innerhalb des Dorfes, überall durchgleiten, wo er wollte, verwöhnten und schwächten ihn dadurch, schalteten hier überhaupt jeden Kampf aus und verlegten ihn dafür in das außeramtliche, völlig unübersichtliche, trübe, fremdartige Leben. Auf diese Weise konnte es, wenn er nicht immer auf der Hut war, wohl geschehen, dass er eines Tages trotz aller Liebenswürdigkeit der Behörden und trotz der vollständigen Erfüllung aller so übertrieben leichten amtlichen Verpflichtungen, getäuscht durch die ihm erwiesene scheinbare Gunst, sein sonstiges Leben so unvorsichtig führte, dass er hier zusammenbrach. Und die Behörde, noch immer sanft und freundlich, gleichsam gegen ihren Willen, aber im Namen irgendeiner ihm unbekannten öffentlichen Ordnung kommen musste, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und was war es eigentlich hier, jenes sonstige Leben? Nirgends noch hatte K. Amt und Leben so verflochten gesehen wie hier. So verflochten, dass es manchmal scheinen konnte, Amt und Leben hätten ihre Plätze gewechselt. Was bedeutete zum Beispiel die bis jetzt nur formelle Macht, welche Klamm über K.s Dienst ausübte, verglichen mit der Macht, die Klamm in K.s Schlafkammer in aller Wirklichkeit hatte? So kam es, dass hier ein etwas leichtsinnigeres Verfahren, eine gewisse Entspannung, nur direkt gegenüber den Behörden am Platze war. Während sonst aber immer große Vorsicht nötig war, ein Herumblicken nach allen Seiten, vor jedem Schritt. Seine Auffassung der hiesigen Behörden fand K. zunächst beim Vorsteher sehr bestätigt. Der Vorsteher, ein freundlicher, dicker, glattrasierter Mann, war krank, hatte einen schweren Gichtanfall und empfing K. im Bett.
»Das ist also unser Herr Landvermesser«,
sagte er, wollte sich zur Begrüßung aufrichten, konnte es aber nicht zustande bringen und warf sich, entschuldigend auf die Beine zeigend, wieder zurück in die Kissen. Eine Stille, im Dämmerlicht des kleinfenstrigen, durch Vorhänge noch verdunkelten Zimmers fast schattenhafte Frau, brachte K. einen Sessel und stellte ihn zum Bett.
Setzen Sie sich, Herr Landvermesser«, sagte der Vorsteher, »und sagen Sie mir Ihre Wünsche.«
K. las den Brief Klamms vor und knüpfte einige Bemerkungen daran. Wieder hatte er das Gefühl der außerordentlichen Leichtigkeit des Verkehrs mit den Behörden. Sie trugen förmlich jede Last. Alles konnte man ihnen auferlegen, und selbst blieb man unberührt und frei. Als fühle das in seiner Art auch der Vorsteher, drehte er sich unbehaglich im Bett. Schließlich sagte er,
»Ich habe, Herr Landvermesser, wie Sie ja gemerkt haben, von der ganzen Sache gewusst. Dass ich selbst noch nichts veranlasst habe, hat seinen Grund erstens in meiner Krankheit und dann darin, dass Sie so lange nicht kamen. Ich dachte schon, Sie seien von der Sache abgekommen. Nun aber, da Sie so freundlich sind, selbst mich aufzusuchen, muss ich Ihnen freilich die volle, unangenehme Wahrheit sagen. Sie sind als Landvermesser aufgenommen, wie Sie sagen, aber leider, wir brauchen keinen Landvermesser. Es wäre nicht die geringste Arbeit für ihn da. Die Grenzen unserer kleinen Wirtschaften sind abgesteckt, alles ist ordentlich eingetragen. Besitzwechsel kommt kaum vor und kleine Grenzstreitigkeiten regeln wir selbst. Was soll uns also ein Landvermesser?«
K. war, ohne dass er allerdings früher darüber nachgedacht hätte, im Innersten davon überzeugt, eine ähnliche Mitteilung erwartet zu haben. Eben deshalb konnte er gleich sagen, »Das überrascht mich sehr. Das wirft alle meine Berechnungen über den Haufen. Ich kann nur hoffen, dass ein Missverständnis vorliegt.« »Leider nicht«, sagte der Vorsteher, »es ist so, wie ich sage.«
»Aber wie ist das möglich?« rief K. »Ich habe doch diese endlose Reise nicht gemacht, um jetzt wieder zurückgeschickt zu werden.« »Das ist eine andere Frage«, sagte der Vorsteher, »die ich nicht zu entscheiden habe, aber wie jenes Missverständnis möglich war, das kann ich Ihnen allerdings erklären. In einer so großen Behörde wie der Gräflichen kann es einmal vorkommen, dass eine Abteilung dieses angeordnet, die andere jenes, keine weiß von der anderen. Die übergeordnete Kontrolle ist zwar äußerst genau, kommt aber ihrer Natur nach zu spät. Und so kann immerhin eine kleine Verwirrung entstehen. Immer sind es freilich nur winzigste Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Ihr Fall. In großen Dingen ist mir noch kein Fehler bekannt geworden, aber die Kleinigkeiten sind oft auch peinlich genug. Was nun Ihren Fall betrifft, so will ich Ihnen, ohne Amtsgeheimnisse zu machen, dazu bin ich nicht genug Beamter, ich bin Bauer und dabei bleibt es, den Hergang offen erzählen. Vor langer Zeit, ich war damals erst einige Monate Vorsteher, kam ein Erlass, ich weiß nicht mehr von welcher Abteilung, in der den Herren dort eigentümlichen, kategorischen Art mitgeteilt war, dass ein Landvermesser berufen werden solle und der Gemeinde aufgetragen war, alle für seine Arbeiten notwendigen Pläne und Aufzeichnungen bereitzuhalten. Dieser Erlass kann natürlich nicht Sie betroffen haben, denn das war vor vielen Jahren. Und ich hätte mich nicht daran erinnert, wenn ich nicht jetzt krank wäre und im Bett über die lächerlichsten Dinge nachzudenken Zeit genug hätte.
»Mit Sie«, sagte er, plötzlich seinen Bericht unterbrechend, zu der Frau, die noch immer in unverständlicher Tätigkeit durch das Zimmer huschte,
»bitte, sieh dort im Schrank nach, vielleicht findest du den Erlass.«
Es ist nämlich, sagte er erklärend zu K., aus meiner ersten Zeit, damals habe ich noch alles aufgehoben.
Die Frau öffnete gleich den Schrank, K. und der Vorsteher sahen zu. Der Schrank war mit Papieren vollgestopft. Beim Öffnen rollten zwei große Aktenbündel heraus, welche rund gebunden waren, so wie man Brennholz zu binden pflegt. Die Frau sprang erschrocken zur Seite.
»Unten dürfte es sein, unten«, sagte der Vorsteher, vom Bett aus dirigierend.
Folgsam warf die Frau, mit beiden Armen die Akten zusammenfassend, alles aus dem Schrank, um zu den unteren Papieren zu gelangen. Die Papiere bedeckten schon das halbe Zimmer.
»Viel Arbeit ist geleistet worden«, sagte der Vorsteher nickend, »und das ist nur ein kleiner Teil. Die Hauptmasse habe ich in der Scheune aufbewahrt und der größte Teil ist allerdings verloren gegangen. Wer kann das alles zusammenhalten? In der Scheune ist aber noch sehr viel.« »Wirst du den Erlass finden können?«
wandte er sich dann wieder zu seiner Frau.
»Du musst einen Akt suchen, auf dem das Wort Landvermesser blau unterstrichen ist.«
»Es ist zu dunkel hier«, sagte die Frau. »Ich werde eine Kerze holen.«
Und sie ging über die Papiere hinweg aus dem Zimmer.
»Meine Frau ist mir eine große Stütze«, sagte der Vorsteher, »in dieser schweren Amtsarbeit, die doch nur nebenbei geleistet werden muss. Ich habe zwar für die schriftlichen Arbeiten noch eine Hilfskraft, den Lehrer, aber es ist trotzdem unmöglich, fertig zu werden. Es bleibt immer viel Unerledigtes zurück. Das ist dort in jenem Kasten gesammelt.«
Und er zeigte auf einen anderen Schrank.
»Und gar wenn ich jetzt krank bin, nimmt es überhand«, sagte er und legte sich müde, aber doch auch stolz zurück.
»Könnte ich nicht«, sagte K., als die Frau mit der Kerze zurückgekommen war und vor dem Kasten kniend den Erlass suchte, »ihrer Frau beim Suchen helfen?« Der Vorsteher schüttelte lächelnd den Kopf.
»Wie ich schon sagte, ich habe keine Amtsgeheimnisse vor Ihnen, aber Sie selbst in den Akten suchen zu lassen, so weit kann ich denn doch nicht gehen.«
Es wurde jetzt still im Zimmer. Nur das Rascheln der Papiere war zu hören. Der Vorsteher schlummerte vielleicht sogar ein wenig. Ein leises Klopfen an der Tür ließ K. sich umdrehen. Es waren natürlich die Gehilfen. Immerhin waren sie schon ein wenig erzogen, stürmten nicht gleich ins Zimmer, sondern flüsterten zunächst durch die ein wenig geöffnete Tür:
»Es ist uns zu kalt draußen.«
»Wer ist es?«
fragte der Vorsteher aufschreckend.
»Es sind nur meine Gehilfen«, sagte K. »Ich weiß nicht, wo ich sie auf mich warten lassen soll. Draußen ist es zu kalt und hier sind sie lästig.«
»Auf mich stören Sie nicht«, sagte der Vorsteher freundlich. »Lassen Sie sie hereinkommen. Übrigens kenne ich sie ja. Alte Bekannte.«
»Mir aber sind sie lästig«, sagte K. offen, ließ den Blick von den Gehilfen zum Vorsteher und wieder zurück zu den Gehilfen wandern und fand alle drei Lächeln ununterscheidbar gleich.
»Wenn ihr aber nun schon hier seid«, sagte er dann versuchsweise, »so bleibt und helft dort der Frau Vorsteher, einen Akt zu suchen, auf dem das Wort Landvermesser blau unterstrichen ist.« Der Vorsteher erhob keinen Widerspruch. Was K. nicht durfte, die Gehilfen durften es. Sie warfen sich auch gleich auf die Papiere, aber sie wühlten mehr in den Haufen, als dass sie suchten, und während einer eine Schrift buchstabierte, riss sie ihm der andere immer aus der Hand. Die Frau dagegen kniete vor dem leeren Kasten. Sie schien gar nicht mehr zu suchen, jedenfalls stand die Kerze sehr weit von ihr.
»Die Gehilfen«, sagte der Vorsteher mit einem selbstzufriedenen Lächeln, so als gehe alles auf seine Anordnungen zurück, aber niemand sei imstande, das auch nur zu vermuten. »Sie sind ihnen also lästig, aber es sind doch ihre eigenen Gehilfen.«
»Nein«, sagte K. kühl, »sie sind mir erst hier zugelaufen.«
»Wie denn zugelaufen?« sagte der Vorsteher. »Zugeteilt worden, meinen Sie wohl?«
»Nun denn, zugeteilt worden«, sagte K. »Sie könnten aber ebenso gut herabgeschneit sein, so bedenkenlos war diese Zuteilung.«
Bedenkenlos geschieht hier nichts, sagte der Vorsteher, vergaß sogar den Fußschmerz und setzte sich aufrecht. Nichts, sagte K. Und wie verhält es sich mit meiner Berufung? Auch Ihre Berufung war wohl erwogen, sagte der Vorsteher. Nur Nebenumstände haben verwirrend eingegriffen. Ich werde es Ihnen anhand der Akten nachweisen. Die Akten werden ja nicht gefunden werden, sagte K.
Nicht gefunden? Rief der Vorsteher. Mizi, bitte, such ein wenig schneller. Ich kann Ihnen jedoch zunächst die Geschichte auch ohne Akten erzählen. Jenen Erlass, von dem ich schon sprach, beantworteten wir dankend damit, dass wir keinen Landvermesser brauchen. Diese Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung, ich will sie A nennen, zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung, B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort, aber leider bekam auch B nicht unsere ganze Antwort. Ach, sei es, dass der Akteninhalt bei uns zurückgeblieben war, sei es, dass er auf dem Weg verloren gegangen ist, in der Abteilung selbst gewiss nicht. Dafür will ich bürgen. Jedenfalls kam auch in der Abteilung B nur ein Aktenumschlag an, auf dem nichts weiter vermerkt war, als dass der einliegende, leider in Wirklichkeit aber fehlende Akt von der Berufung eines Landvermessers handle. Die Abteilung A wartete inzwischen auf unsere Antwort. Sie hatte zwar Vermerke über die Angelegenheit, aber wie das begreiflicherweise öfters geschieht und bei der Präzision aller Erledigungen geschehen darf, verließ sich der Referent darauf, dass wir antworten würden und dass er dann entweder den Landvermesser berufen oder nach Bedürfnis weiter über die Sache mit uns korrespondieren würde. Infolgedessen vernachlässigte er die Vermerke und das Ganze geriet bei ihm in Vergessenheit. In der Abteilung B kam aber der Aktenumschlag an einen wegen seiner Gewissenhaftigkeit berühmten Referenten. Sordini heißt er, ein Italiener. Es ist selbst mir, einem Eingeweihten, unbegreiflich, warum ein Mann von seinen Fähigkeiten in der fast untergeordneten Stellung gelassen wird. Dieser Sordini schickte uns natürlich den leeren Aktenumschlag zur Ergänzung zurück. Nun waren aber seit jenem ersten Schreiben der Abteilung A schon viele Monate, wenn nicht Jahre, vergangen. Begreiflicherweise, denn wenn, wie es die Regel ist, ein Akt den richtigen Weg geht, gelangt er an seine Abteilung spätestens in einem Tag und wird am gleichen Tag noch erledigt. Wenn er aber einmal den Weg verfehlt und er muss bei der Vorzüglichkeit der Organisation den falschen Weg förmlich mit Eifer suchen, sonst findet er ihn nicht, dann dauert es freilich sehr lange. Als wir daher Sordinis Note bekamen, konnten wir uns an die Angelegenheit nur noch ganz unbestimmt erinnern. Wir waren damals nur zwei für die Arbeit, Mizi und ich. Der Lehrer war mir damals noch nicht zugeteilt. Kopien bewahrten wir nur in den wichtigsten Angelegenheiten auf. Kurz, wir konnten nur sehr unbestimmt antworten, dass wir von einer solchen Berufung nichts wüssten und dass nach einem Landvermesser bei uns kein Bedarf sei.